Heute wollen wir über die zentralen Aspekte der Predigt reden in dieser ersten Lektion. Und im letzten Kurs, in den ersten zwei Lektionen, haben wir uns generell mit dem Leben des Predigers beschäftigt. Und dabei sind wir auf zum einen die Berufung und zum anderen die Pflichten des Predigers eingegangen. Also in Lektion 1 sind wir auf die Berufung des Predigers eingegangen. Und dabei haben wir drei wichtige Aspekte in Bezug auf die Berufung angeschaut, nämlich erstens die Notwendigkeit der Predigt, zweitens biblische Grundlagen für das Amt und drittens dann die Berufung in dieses Amt. Wir konnten sehen, dass dieses Amt notwendig ist, weil Christus durch die Predigt Sünder rettet, Gläubige heiligt und sein Reich auf dieser Erde ausbreitet. Wir konnten anhand des Alten Testaments an den Priestern und auf der Grundlage des Neuen Testaments in dem Auftrag von Jesus und der Apostel sehen, dass dieses Amt wirklich von Gott verordnet worden ist. Und schließlich haben wir dann gesehen, dass Gott selbst in dieses Amt berufen muss, dass die Gemeinde bestätigt, ob du in dieses Amt berufen worden bist und dass du selbst ein inneres Verlangen nach diesem Amt hast. Das war die erste Lektion. In Lektion 2 sind wir dann auf besondere Pflichten des Predigers eingegangen. Hierbei haben wir auch drei Bereiche angeschaut. Erstens die Begabung des Predigers, zweitens das heilige Leben des Predigers und drittens das geistliche Leben des Predigers. Bei der Begabung haben wir gesehen, dass der Prediger sowohl eine charakterliche Begabung wie auch eine persönliche und geistliche Erfahrung und auch schließlich eine geistliche Begabung aufweisen muss. Und wir konnten lernen, dass ein Prediger in allen Bereichen seines Lebens nach Heiligung streben muss und einen vorbildlichen Wandel führen muss. Und schließlich haben wir dann gesehen, dass der Prediger eine aufrechte Beziehung, geistliche Beziehung zu Gott durchs Gebet und durch das Wort führen muss. All diese Dinge beziehen sich auf das Leben des Predigers, sein Wesen, welches unerlässlich für dieses Amt ist. Und heute in Lektion 3, in dieser Lektion, wollen wir auf zentrale Aspekte der Predigt eingehen. Und wenn ich zentrale Aspekte sage, dann meine ich damit grundlegende Faktoren oder auch Einflüsse, die beim Predigen eine wichtige Rolle spielen. Und hierbei möchte ich auf insgesamt vier Faktoren oder vier Aspekte eingehen, die beim Predigen eine wichtige Rolle spielen. Erstens das Ziel der Predigt, zweitens die Ausrichtung der Predigt, drittens die Gefahren für einen Prediger und dann viertens die Haltung des Predigers. Das sind die vier Aspekte, die wir nun in dieser dritten Lektion behandeln wollen. Also erstens das Ziel der Predigt. Welches Ziel sollten wir verfolgen, wenn wir in unserer Studierstube sitzen und Gottes Wort studieren und eine Predigt vorbereiten? Welches Ziel sollten wir verfolgen, wenn wir schließlich auf die Kanzel gehen und unsere Predigt vortragen wollen? Was sollte uns antreiben und motivieren zu predigen? Ja, das ist eine zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Wieso predigen wir? Und ich denke, es gibt mehrere Gründe, mehrere Ziele, wieso wir predigen, aber ich möchte mich hier in diesem Punkt auf drei Ziele beschränken, die, denke ich, die wichtigsten Ziele sind, die wir verfolgen sollten, wenn wir predigen. Erstens sollten wir die Ehre Gottes suchen, zweitens sollten wir die Erbauung der Gemeinde suchen und drittens sollten wir die Rettung von Sündern anstreben. Lass uns diese drei Ziele nun näher anschauen. Erstens, das erste Ziel, wieso wir predigen, ist die Ehre Gottes. Wenn wir predigen, dann geht es darum, dass wir Gottes Wort verkündigen, damit die Zuhörer während der Predigt mit dem lebendigen Gott in Berührung treten. Das heißt, wenn wir predigen, wollen wir den Menschen die Größe, die Herrlichkeit, die Majestät und die Erhabenheit und die Schönheit unseres Gottes vor Augen stellen. Wir wollen ihnen zeigen, wer Gott ist. Wir wollen ihnen zeigen, wie Gott ist, was er getan hat, um uns mit sich selbst zu versöhnen und wie wir nun mit ihm in Gemeinschaft leben können. Kurz gesagt, in unserer Verkündigung geht es um Gott und darum, ihn zu verherrlichen. Der Puritaner Cotton Mather schrieb Folgendes: Der große Sinn und Zweck des Predigtdienstes ist es, in den Menschenseelen den Thron und die Herrschaft Gottes aufzurichten. Wir wollen also nicht in erster Linie Wahrheit vermitteln, die Zuhörer ermutigen oder eloquent predigen, auch wenn das Aspekte einer Predigt sind. Wir wollen in einer Weise predigen, dass Gottes Größe in ihren Herzen immer herrlicher wird, auf dass das eigene Ich immer weniger wird und Gottes Herrlichkeit immer größer wird in ihren Herzen. Und ich bin überzeugt, dass dies eins der Hauptprobleme unserer heutigen Kanzeln ist. Es geht nicht mehr um die Ehre Gottes und es wird nicht mehr seine Größe verkündigt. Statt dass Gott und seine Größe gepredigt wird, enthalten die Predigt oft irgendwelche Anekdoten oder Geschichten aus dem eigenen Leben. Statt dass Gott im Zentrum der Predigt steht, steht der Mensch im Zentrum der Verkündigung. Und anstatt dass die Souveränität Gottes und seine freie Gnade verkündigt wird, wird der große Schwerpunkt auf die Verantwortung und auf das Handeln und auf die Werke der Menschen gelegt. Dies ist ein enormes Problem unserer Kanzeln, was sich auf das Leben der Gläubigen und dadurch auch auf unsere Gesellschaft auswirkt, liebe Brüder. Und ich denke, dieses Problem hatten auch die Juden, die Israeliten zur Zeit des Propheten Hosea. Die Israeliten lebten in Unmoral, sie lebten im Götzendienst und der Grund dafür war, dass das Volk ihren Gott nicht mehr kannte. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis, sagt Hosea, weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so werde auch ich deine Kinder vergessen. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Das Volk Israel geht zugrunde, geistlich, moralisch zugrunde, aufgrund der mangelnden Gotteserkenntnis. Und wer war schuld daran, dass Israel eine mangelnde Gotteserkenntnis hatte? Die Priester. Das haben Gott hier in Hosea 4, Vers 6. Die Priester, weil sie dem Volk nicht mehr die Größe Gottes und die Wege Gottes verkündigten. Der Priester war nämlich dafür verantwortlich, wie wir letztes Mal in Lektion 1 gesehen haben, das Volk Gottes zu unterweisen, in dem Gesetz Gottes, die Wege Gottes zu verkündigen, die Größe Gottes zu verkündigen. Und weil der Priester das nicht mehr tat, kannte Israel ihren Gott nicht mehr und deswegen verfielen sie in moralische und geistliche Unmoral. Dadurch fiel das Volk von ihrem Gott ab. Die Schuld lag an den Priestern. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde, dass unsere Leute, die uns zuhören, geistlich wachsen und stark werden, dann müssen wir ihnen die Erkenntnis Gottes vermitteln. Wir müssen alles daran setzen, Gott groß zu machen, sein Wesen, seine Eigenschaften, seine Person, seine Werke hervorzuheben in der Predigt, damit er alle Ehre bekommt und seine Herrlichkeit in ihren Herzen aufgerichtet wird. John Piper schreibt in seinem Buch, auch zu empfehlen, ihn verkündigen wir Folgendes zu diesem Punkt. Der schottische Prediger James Stuart sagte einmal, es ist das Ziel jeder ernsthaften Predigt, das Gewissen durch die Heiligkeit Gottes zu erwecken, den Verstand mit der Wahrheit Gottes zu füllen, die Kreativität durch die Schönheit Gottes zu reinigen, das Herz für die Liebe Gottes zu öffnen, den Willen, dem Ratschluss Gottes zu weihen. Anders ausgedrückt, Gott ist das Ziel der Predigt, Gott ist die Grundlage der Predigt und alles dazwischen wird durch den Geist Gottes gegeben. Das ist unser Ziel, dass Gott mehr und mehr in den Herzen, in dem Verstand, in den Emotionen, in den Gedanken, in allem von uns groß gemacht wird. Und deswegen sollten wir in unserer Predigt alles daran setzen, Gott zu erkennen. Wenn du an deinem Text arbeitest, dann denk nicht in erster Linie darüber nach, wie kann ich diesen Text anwenden, das kommt später. Oder was hat der Text mir zu sagen? Sondern, was sagt der Text über Gott? Über sein Wesen, seine Eigenschaften und seine Herrlichkeit. Das ist also das erste Ziel, das wir verfolgen sollten. Bei Predigen. Das zweite Ziel, das wir bei Predigen verfolgen sollten, ist die Erbauung der Gemeinde. Die Erbauung der Gemeinde. Paulus erklärt in Ephesern, dass Gott der Gemeinde bestimmte Gaben gegeben hat. Und dann erklärt er auch, mit welchem Ziel Gott der Gemeinde diese Gaben gegeben hat, in Epheser 4, Vers 12. Und er, Christus, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Mit welchem Ziel? Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Gott hat der Gemeinde also, hier in unserem Fall, Prediger, Hirten, Lehrer gegeben, mit dem Ziel, dass die Gemeinde auferbaut wird. Das Wort Auferbauung bezeichnet im Allgemeinen den Akt des Bauens von einem Gebäude. Im Kontext von Paulus in dem Neuen Testament bezeichnet dieses Wort die geistliche Förderung jedes Christen, die geistliche Förderung der Gemeinde, dieses geistliche Haus aufzuerbauen. Denn in den nächsten Versen, ab Epheser Kapitel 4, Vers 13, beschreibt Paulus dann auch, wie diese Auferbauung durch diese Dienste in der Gemeinde sich auswirkt. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügereien der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnenwirrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist unser Ziel. Durch unsere Verkündigung Gott die Ehre zu geben und gleichzeitig jeden Einzelnen in der Gemeinde zu unterweisen, dass sie aufgebaut werden, dass sie Christus immer ähnlicher werden, dass seine Wesenszüge immer mehr in ihnen zum Vorschein kommen, dass sie immer fester werden im Glauben, damit sie nicht mehr von hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Das ist unser Ziel, die Gemeinde zu bauen. Die Gemeinde zu bauen geschieht durch Verkündigung von Gottes Wort. Ich komme hierher am Sonntag nicht, um irgendwelche Gedanken von mir mitzuteilen, damit man sieht, welche Erkenntnis ich aus Gottes Wort empfangen habe, sondern ich komme hierher mit dem Ziel zu predigen, mit der Hoffnung und mit dem Gebet, dass die Leute, die mich hören, aufgebaut werden, gestärkt werden in ihrem Glauben. Dass dort, wo Zweifel ist, der Zweifel entfernt wird und Hoffnung geweckt wird. Dort, wo Kleinglauben da ist, der Kleinglaube entfernt wird und Glauben geweckt wird. Dort, wo Kämpfe da sind, gegen Sünde, diese zu überwinden und Sünde zu töten. Das ist mein Ziel. Das ist unser Ziel als Prediger, die Gemeinde aufzubauen. Neben dem Ziel, Gott zu verherrlichen und die Gemeinde aufzubauen, gibt es aber noch ein drittes großes Ziel, das wir verfolgen. Und das ist die Rettung der Verlorenen. Die Rettung der Verlorenen. Also wenn wir wirklich von Gott berufen wurden zu predigen, dann sind wir von ihm ausgesandt worden, auch verlorene Seelen zu retten. Dass die Schafe Christi seine Stimme hören und zu ihm kommen. Paulus sagt diesbezüglich, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Das sind wir. Wir sind Gesandte an Christi Stadt und wir sollten, es sei die Gesandten, die Menschen zu ihm rufen. Richard Lansky erklärt in seinem Kommentar, was ein Gesandter ist und was seine Aufgabe ist. Ein Botschafter oder Gesandter vertritt die Regierung, die ihn entsandt hat, in all ihrer Würde. Ihn zu verachten, also den Gesandten, oder zu misshandeln, heißt die Regierung selbst zu verachten und zu misshandeln. Ihn abzuweisen bedeutet, die Beziehung zu jener Regierung und zu dem Herrscher, den er repräsentiert, abzubrechen. Ein Botschafter spricht ausschließlich im Auftrag seines Herrschers. Er ist dessen Sprachrohr. Er äußert nicht seine eigenen Gedanken, macht keine eigenen Angebote, Versprechen oder Forderungen, sondern übermittelt allein die seines Auftraggebers. Nicht seine Person verleiht seinen Worten Gewicht, sondern der, den er vertritt. Diejenigen, zu denen er gesandt ist, sehen und hören in ihm letztlich den Herrscher selbst, der ihn entsandt hat. Das sind gewaltige, richtige Worte. Wir sind in der Lektion schon darauf eingegangen, aber hier wird es nochmal deutlich. Wir repräsentieren Gott und wir rufen anstelle von Christus zu den Menschen, die uns zuhören, dass sie sich versöhnen lassen sollen mit Gott. Das heißt, in unserer Verkündigung, liebe Brüder, müssen wir regelmäßig das Evangelium predigen. Wir werden später noch darauf eingehen, dass Christus eigentlich immer Inhalt unserer Predigt sein muss. Aber in unserer Verkündigung müssen wir auch regelmäßig zu Buße und zum Glauben aufrufen. Wir müssen regelmäßig die Geschwister und vor allem die Besucher und Ungläubigen in unseren Reihen zu Buße von ihren Sünden und zum Glauben an Christus aufrufen. Wenn wir dies nicht tun, dann verfehlen wir den Auftrag, den wir als Prediger für Christus haben. Wir verfehlen den Auftrag ganz einfach. Dann haben wir nichts auf der Kanzel zu suchen. Aber Paulus beschreibt uns in 1. Korinther 9, auch noch, was er bereit ist, alles zu tun, um verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Lese den Abschnitt vor aus 1. Korinther 9, die Vers 19 bis 23. Denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, die unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinnen. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich ihm, mit ihm teilhaben möge. Also wir sehen, Paulus rief die Menschen nicht nur zu Buße und zur Nachfolge auf mit seinen Worten, sondern auch mit seinem Leben. Er war nicht liberal geworden, aber er passte sich seinen Leuten an, damit er Zugang zu ihren Seelen bekommt, zu ihren Herzen, zu ihren Emotionen, um sie dann zu gewinnen mit dem Evangelium. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir uns darum bemühen, durch unsere Worte, durch unsere Verkündigung, aber auch durch unser Leben Menschen für Christus zu gewinnen. Dabei sollten wir aber nicht zu dem falschen Schluss kommen und denken, dass wir nicht zu dem Dienst des Predigers berufen worden sind, wenn sich zumindest offensichtlich niemand bekehrt über unseren Dienst. Man kann schnell verzweifeln, wenn man 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre im Dienst ist und scheinbar hat sich niemand bekehrt unter deinen Predigten. Ich finde, Spurgeon fasst diesen Punkt gut zusammen und er schenkt uns hier eine ausgeglichene Sicht zu diesem Gedanken. Er schreibt, das höchste Ziel des christlichen Dienstes ist die Ehre Gottes, ob Menschen zum Glauben finden oder nicht. Wenn Jesus Christus treu verkündigt wird, war die Arbeit des Predigers nicht vergeblich. Denn er ist Gott ein wohlgefälliger Duft, sowohl unter denen, die verloren gehen, als auch unter denen, die gerettet werden. In der Regel jedoch hat Gott uns gesandt zu predigen, damit die Menschen durch das Evangelium Jesu Christi mit ihm versöhnt werden. Es gibt Ausnahmen. Manche Prediger der Gerechtigkeit, wie Noah, mühen sich ab und führen außer ihrer eigenen Familie niemand in die Arche der Erlösung. Andere, wie Jeremia, klagen vergeblich über ein unbußfertiges Volk. Doch in den meisten Fällen geht die Predigt dazu, Zuhörer zur Rettung zu führen. Okay, da kommt er wieder auf die andere Seite. Aber ich fand diese Beispiele ganz gut. Ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, es gab Männer Gottes, die 40, 50, 60 Jahre lang gedient haben und keine Frucht gesehen haben. Es geht nicht in erster Linie um Frucht. Es geht darum, dass wir Gott treu sind und ihn verherrlichen. Die Frucht, die kommt dann von Gott. Aber trotzdem sollte dies unser Ziel sein, die Menschen zur Buße zu rufen. Das waren die drei Ziele. Erstens die Ehre Gottes, zweitens die Aufbauung der Gemeinde und drittens die Rettung von verlorenen Sündern. Und um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich nochmals Spurgeon zu Wort kommen lassen, zu seinen Studenten. Folgendes sagte, da die Herrlichkeit Gottes unser höchstes Ziel ist, verfolgen wir sie, indem wir die Heiligen erbauen und die Sünder zur Erlösung führen. Es ist eine edle Aufgabe, das Volk Gottes zu unterweisen und es im heiligsten Glauben zu stärken. Diese Pflicht dürfen wir keinesfalls vernachlässigen. Ja, wir fassen es nochmal zusammen. Dass die Ehre Gottes sogar darum besteht, genau darin, dass wir die Gemeinde aufbauen und Sünder zur Buße führen. Dann verherrlichen wir Gott und machen seinen Namen groß. Das ist also der erste Punkt gewesen. Das Ziel oder die Ziele, die wir mit der Predigt verfolgen. Als nächstes wollen wir dann auf die Ausrichtung unserer Predigt eingehen. Die Ausrichtung der Predigt. Ich denke, es gibt unterschiedliche Ausrichtungen, die unsere Verkündigung haben sollte. Aber ich denke, oder mir persönlich sind 4 Ausrichtungen wichtig oder denken Sie, sind generell von großer Wichtigkeit, auf die wir nun eingehen wollen. Zum einen muss unsere Predigt auslegend sein, dann zweitens muss sie biblisch sein, drittens muss sie evangelikal sein und viertens muss sie pastoral sein. Lass uns diese 4 Ausrichtungen der Predigt nur miteinander betrachten. Erstens, sie muss auslegend sein. Wir werden später in Lektion 4 intensiver auf den Punkt der Auslegung eingehen. Aber an dieser Stelle muss gesagt sein, dass all unsere Verkündigung auslegend sein muss. Das heißt, egal ob wir ein Buch auslegen, Vers für Vers und Abschnitt für Abschnitt, oder ob wir eine Themenpredigt halten werden, oder ob wir mal eine biografische Predigt halten werden, oder mal einen Vortrag halten werden, was auch immer für eine Form der Predigt wir nutzen, unsere Predigt, sie muss immer auslegend sein. Was bedeutet dies? Es bedeutet, dass wir den Text, den wir predigen, oder das Thema, über das wir predigen, in seinem grammatikalischen und auch historischen Kontext erklären und anwenden. Auslegend zu predigen bedeutet also, den ursprünglichen Gedanken des Textes zu ermitteln und diesen Hauptgedanken dann auf die heutigen Zuhörer anzuwenden. Und hierbei wendet der Prediger exegetische Mittel an, um den biblischen Text in seinem historischen und auch grammatikalischen Kontext zu erarbeiten. Das heißt, du wirst auch nach dem Wort Sinn und nach den Sätzen forschen und so weiter und so fort. Und dann wendest du alles, was du erarbeitet hast, auf den heutigen Zuhörer an. Das ist auslegendes Predigen, worauf wir später in Lektion 4 noch näher eingehen werden. Aber das ist die erste Ausrichtung in unserer Predigt. Sie muss immer auslegend sein. Später dazu mehr. Die zweite Ausrichtung ist, sie muss biblisch sein. Unsere Verkündigung, sie muss biblisch sein. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass unsere Predigt durchtrennt sein muss von Gottes Wort. Die Propheten im Alten Testament, sie durften nichts als die Worte Gottes predigen. Daher begannen sie ihre Verkündigung auch immer mit den Worten, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Das, was aus ihrem Mund kam, wenn es ein Prophet war, der von Gott gesandt worden ist, das waren Worte Gottes, es war biblische Verkündigung. Auch Christus, unser Herr, bezog sich in seiner Bergpredigt auf das Alte Testament und erklärte dann die Worte Gottes und wendete sie an. Seine Apostel taten das Gleiche, wie wir in der Pfingstpredigt von Paulus oder auch in der berühmten Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte 7 sehen. Ihre Predigten waren durchtränkt von Gottes Wort. Sie zitierten das Alte Testament und legten es aus. Dass unsere Verkündigung biblisch sein muss, bedeutet, dass wir Gottes Wort mit Gottes Wort auslegen. Das heißt, die schwierigen Stellen in Gottes Wort werden nicht ausgelegt mit Gedanken von uns, sondern mit den leichten Stellen aus Gottes Wort. Wir ziehen also Gottes Wort heran, um Gottes Wort auszulegen. Biblisch zu predigen bedeutet auch, dass wir Wahrheiten aus Gottes Wort mit anderen Bibelstellen bekräftigen. Also wir legen Gottes Wort nicht nur mit Gottes Wort aus, sondern Wahrheiten, die wir vermitteln wollen, bekräftigen und bestätigen wir, indem wir andere Schriftstellen zitieren und heranziehen. Biblisch predigen bedeutet auch, dass du in deiner Verkündigung Beispiele und Illustrationen aus dem Wort Gottes herausnimmst. Wir werden, so Gott will, in einer anderen Lektion noch auf Illustrationen eingehen. Aber eine Form der Illustration ist, Illustration aus der Bibel selbst herauszunehmen. Biblisch zu predigen bedeutet auch, dass du ein Thema in seinem gesamtbiblischen Kontext behandelst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Themenpredigt hältst, dann behandelst du dieses Thema, indem du sämtliche Schriftstellen aus der gesamten Bibel heranziehst. Darauf werden wir später noch eingehen. Dies bedeutet wiederum, dass du eine biblische Theologie brauchst. Das ist biblische Theologie. Albert Martin definiert biblische Theologie folgendermaßen. In ihrer grundlegendsten Form beschäftigt sich diese Disziplin mit der Geschichte der besonderen Offenbarung. Ihr Ziel ist es, zu erfassen, was Gott seinem Volk in den einzelnen Epochen der Offenbarung mitteilt. Dabei baut die biblische Theologie auf der exegetischen Theologie auf und nutzt deren Ergebnisse, um zu erkennen, was Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt der Heilsgeschichte sagt. Zugleich zeigt sie die organische Entwicklung zwischen den einzelnen Offenbarungsereignissen und dem auf, was ihnen vorausgeht. Ein bisschen kompliziert, aber biblische Theologie bedeutet die fortschreitende Offenbarung Gottes. Das heißt, du musst deine Bibel kennen. Du musst die fortschreitende Offenbarung Gottes kennen. Von 1. Mose bis Offenbarung. Wir sehen, wir müssen Männer des Wortes sein. Zusammenfassend können wir sagen, biblisch zu predigen bedeutet, unsere Verkündigung muss aus dem Wort Gottes kommen, durch das Wort Gottes bestätigt, mit dem Wort Gottes illustriert und durch das Wort Gottes ausgelebt werden. Unsere Predigt muss triefen, saften mit dem Wort Gottes. Das ist also die zweite Ausrichtung dieser Predigt. Sie muss biblisch sein. Eine dritte Ausrichtung unserer Verkündigung, sie muss evangelikal sein. Sie muss evangelikal sein. Und mit evangelikal meine ich, dass unsere Predigt mit der evangelischen Lehre und dem evangelischen Bekenntnis übereinstimmen muss. Paulus ermahnt seinen jungen Mitarbeiter eindringlich, indem er sagt, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu der sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. 1. Timotheus 6, 20 bis 21. Bewahre das anvertraute Gut. Das Wort bewahren, das Paulus hier verwendet, drückt den Gedanken aus, kostbare Gegenstände an einen sicheren Ort aufzubewahren, zu deponieren. Paulus fordert Timotheus hier dazu auf, das ihm anvertraute Gut aufzubewahren, an einen sicheren Ort zu deponieren. Gemeint ist nämlich die Wahrheit des Evangeliums. Das ist das anvertraute Gut, das Timotheus empfangen hat. Die Wahrheiten des Evangeliums soll Timotheus bewahren, deponieren, schützen. Diese gesamte evangelische Wahrheit, die Timotheus empfangen hat, dieses evangelische Erbe, dieses apostolische Erbe, dieses Erbe von Christus selbst hat er empfangen und er muss aufpassen darauf, dass dieses Erbe nicht geraubt wird und nicht zerstört wird durch Irrlehre. In 2. Timotheus 1, Vers 14 fordert Paulus ihn erneut genau dazu auf und erklärt auch, wie er es bewahren kann. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also durch die Kraft des Heiligen Geistes sind wir in der Lage, dieses anvertraute Erbe, dieses evangelikale, apostolische Erbe zu bewahren, zu verteidigen und zu verkündigen. Dieses schöne Evangelium, diese schöne Botschaft, wodurch Sünder aus Gnade allein, durch Christus allein, durch den Glauben allein, zu Ehre Gottes allein gerettet wird, dieses Gut müssen wir bewahren. Wir müssen evangelikal predigen. Uns wurde dieses Gut anvertraut. Uns wurde dieses evangelikale Erbe anvertraut und auch wir stehen in der Verantwortung und in der Pflicht, dieses uns anvertraute Gut zu bewahren, gegen Irrlehre anzukämpfen und Irrlehre nicht zuzulassen, dass dieses Erbe von uns gerissen wird. Eine Auslegung muss also nicht nur exegetisch und biblisch korrekt sein, sondern sie muss das apostolische und evangelikale und reformierte Erbe weitergeben. Weil die Reformatoren haben nichts anderes getan, als das apostolische und evangelikale Erbe neu zu entdecken und zu verkündigen. Und dieses Erbe wurde in den letzten Hunderten von Jahren, insbesondere in den letzten 150 bis 200 Jahren, durch liberale Theologie vollständig verseucht. Und wir stehen in der Verantwortung und in der Pflicht, dieses evangelikale Erbe, dieses reformatorische Erbe zu bewahren, zu deponieren und zu verkündigen. Das hier musst du tief und fest verankert sein in der evangelikalen Lehre, in der reformierten Lehre. Wir sind bereits in Lektion 2 das letzte Mal darauf eingegangen, wieso es wichtig ist, dass wir systematische Theologien lesen, damit wir fest werden in der evangelikalen Lehre. Und da wir eine reformierte Gemeinde sind, erwarten wir von denjenigen, die hier predigen, auch, dass sie dieses reformierte und evangelikale Erbe kennen und verkündigen. Eine vierte und letzte Ausrichtung unsere Verkündigung lautet, sie muss pastoral sein. Sie muss pastoral sein. Mit pastoral meine ich, Die Predigt muss aus dem Herzen des Predigers zu den Herzen der Zuhörer gepredigt werden. Oder anders ausgedrückt, pastorales Predigen bedeutet, nicht einfach nur Wahrheiten zu vermitteln, sondern mit einem Verlangen zu predigen, den Zuhörern zu helfen. Dies bedeutet unweigerlich, Brüder, dass man ein aktives Mitglied der Ortsgemeinde ist, in der man predigt. Und ich wiederhole mich hier nochmal, ein aktives Mitglied, nicht nur ein Mitglied. Du musst ein aktives Mitglied der Ortsgemeinde sein, in der du predigst, damit du pastoral und effektiv predigen kannst. Du kannst nicht erwarten, effektiv und pastoral zu predigen, wenn du deine Gemeinde gar nicht kennst, in der du predigst. Das ist absolut unmöglich. Nur durch eine aktive Teilnahme an den Veranstaltungen wirst du die Nöte der Geschwister kennenlernen. Nur dadurch wirst du sie lieben lernen und nur dadurch wird der Wunsch in dir auch wachsen, ihnen zu helfen durch die Verkündigung. Alles andere ist dann einfach nur eine Selbstpräsentation, dass du deine Gedanken mitteilst. Und das ist nicht pastorales Predigen. Und Achtung, wie wir vorhin schon gesagt haben, pastoral zu predigen, so ist es zumindest meine Meinung, bedeutet nicht automatisch sofort ein Pastor zu sein. Auch Paulus, der kein Pastor war, er war ein Apostel, er lebte uns vor, was es heißt, pastoral zu predigen, indem er den Thessalonichern schrieb, ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Hier haben wir das Herz eines Pastors, obwohl er Evangelist und Apostel war. Was ist das Herz eines Pastors? Es bedeutet, die Geschwister so zu lieben, wie ein Vater seine Kinder liebt. Es bedeutet, die Geschwister so zu ermahnen, wie ein Vater seine Kinder ermahnt. Wieso ermahnt ein Vater seine Kinder? Weil er gewisse Mängel sieht und weil er seine Kinder liebt und diese Mängel aus ihnen heraus sehen will. Und das ist pastoral zu predigen. Du hast eine Liebe zu den Leuten, du hast eine Liebe zu der Gemeinde und aus Liebe zu diesen Leuten predigst du, damit sie verändert werden. Sei also ein aktives Mitglied, beschäftige dich mit den Nöten der Mitglieder, zeige ein aufrichtiges Interesse an den Geschwistern, bete für die Anliegen der Geschwister. Ich bin davon überzeugt, dadurch werden deine Predigten erst wirklich effektiv pastoral werden. Das sind also die Ausrichtungen, die es beim Predigen zu achten gilt. Predige auslegend, predige biblisch, predige evangelikal und predige pastoral. Nachdem wir gelernt haben, was die Ziele und Ausrichtungen einer Predigt sein sollen, wollen wir nun im dritten Punkt zu den Gefahren beim Predigen kommen. Die Gefahren für einen Prediger. Es gibt gewisse Gefahren für einen Prediger, sowohl während der Predigtvorbereitung als auch während der Verkündigung. Und diese Gefahren gilt es zu kennen, dagegen anzukämpfen und sie zu vermeiden. Als Prediger musst du mindestens 4 Gefahren kennen und darauf achten, diese Gefahren zu meiden oder auch aus deinem Leben zu töten. Lass uns auf diese 4 Gefahren eingehen. Die erste Gefahr ist Faulheit. Faulheit. Faulheit ist der Tod für jeden Prediger. Salomo ermahnt uns in Sprüche 10, Vers 26. Und diesen Vers, den sollten wir als Prediger uns gut merken. Wie der Essig den Zähnen und wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn senden. Wenn wir von Gott gesendet worden sind, sein Wort zu predigen, aber wir sind faul, wir geben uns hier keine Mühe, dann sind wir wie Essig für die Zähne, wie Rauch für die Augen. Und ich denke, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Wenn man zu viel Essig genommen hat, dann Es ist unangenehm für die Zähne. Und wenn man mal noch Nagelfeuer gemacht hat und Rauch in die Augen kommt, dann tut es teilweise sogar so, sogar weh, dass du dir die Augen zukneifen musst. Also Essig für die Zähne, Rauch für die Augen, sind unangenehme Dinge. Und so sagt uns Gottes Wort, jemand, der jemanden ausgesendet hat, und diese Person ist faul, ist genauso unangenehm und genauso schmerzhaft für den, der ihn gesandt hat, wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen. Wir sind gesandt worden von Gott. Um das jetzt mal auf Gott zu beziehen, es ist unangenehm für Gott und es schmerzt ihn, wenn wir nicht eifrig und fleißig, sondern faul und lässig den Dienst am Wort betreiben. Wir müssen wissen, dass wir von Gott gesandt sind. Und dass es die höchste Priorität ist, eine Aufgabe ist, zu reden. Daher sollten wir das Werk des Herrn nicht lässig treiben. Jeremia sagt, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Jeremia 48, Vers 10. Das sind Worte, die uns alle erschaudern sollen. Verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig tut. Bruder, wenn wir das Werk des Herrn lässig tun, dann sollten wir nicht auf die Kanzel gehen. Wir sollten nicht auf die Kasse gehen. Wir sollten allen Fleiß daran setzen, so gut wie wir können, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit dem Verstand, den Gott uns gegeben hat, mit den Mitteln, die Gott uns gegeben hat, alles, was wir haben. Manche haben mehr, manche haben weniger. Es geht nicht darauf, kommt nicht darauf an, wie viel wir haben. Es kommt darauf an, dass wir das, was wir haben, voller Fleiß und Eifer einsetzen, fleißig zu sein. Paulus ermahnt Timotheus, befleißige dich, dich selbst vor das Bewehr darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Das Wort befleißigen bedeutet, durch Beharrlichkeit, durch Beständigkeit ein Ziel zu erreichen. Jemand, der fleißig ist, jemand, der beharrlich und beständig an einer Sache arbeitet, der wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gelingen haben, eine Firma aufzubauen oder eine Schule zu gründen oder was auch immer, wenn man fleißig und beharrlich ist. Aber wenn jemand faul und lässig ist, dann wird er nichts auf die Reihe kommen. Und so sollen wir sein in dem Auslegen des Wortes Gottes, beharrlich, fleißig, beständig zu arbeiten. Und dann werden wir gelingen haben. Dann wird Gott seinen Segen darauf legen. Wenn wir es aber nicht tun, dann müssen wir irgendwann mal uns beschämen. Matthew Henry schreibt hierzu, der puritanische Kommentator: Arbeiter, die ungeschickt, untreu oder faul sind, müssen sich schämen. Doch diejenigen, die sich um ihre Pflicht kümmern und bei ihrer Arbeit bleiben, brauchen sich nicht zu schämen. Und was ist ihre Arbeit? Nicht ein neues Evangelium zu ersinnen, sondern richtig mit dem Evangelium umzugehen, mit dem sie betraut worden sind. Kommen wir zurück, dass wir evangelikal predigen sollen, das anvertraute Gut zu bewahren. Hier fleißig zu sein, dieses Gut zu bewahren. Ein Prediger zu sein bedeutet, ein fleißiger Arbeiter zu sein. Faulheit hat hier einfach keinen Platz. Die zweite Gefahr für einen Prediger lautet Stolz. Eine große Gefahr bei Predigern besteht darin, stolz oder hochmütig zu werden, wenn Gott ihnen Erfolg in ihrem Dienst geschenkt hat. Man denkt von sich höher, weil Gott dich zu einem höheren Amt berufen hat als andere. Das ist dein Fleisch. Ob du willst oder nicht, aber diese Gedanken kommen auf. Du denkst über dich besser, weil du deine Bibel vielleicht besser kennst und besser erklären kannst als andere. Du denkst über dich selbst besser, weil du denkst, ich habe einen heiligeren Stand bekommen als die anderen, weil deswegen kann ich predigen und die anderen nicht. Das ist eine enorme Gefahr für Prediger. Und auch Spurgeon kannte die Gefahr des Stolzes. Und er wusste auch, dass jeder Mensch, auch wir Prediger, gegen diese Sünde und gegen diese Gefahr ankämpfen müssen. Es ist unmöglich, dass dieser Stolz für immer von uns verbannt wird, aber es ist möglich, dass wir dagegen ankämpfen. Spurgeon sagte, und das sind harte Worte, dieser Dämon Stolz wurde mit uns geboren und wird nicht eine Stunde vor uns sterben. Er ist so stark mit dem Geflecht unseres Charakters verwoben, dass er sich erst dann von uns trennt, wenn wir in unser Leichentuch gehüllt werden. Herzlichen Glückwunsch. Verflucht. Verflucht ist die Sünde. dass wir so durchdrängt sind mit diesem Stolz. Stolz hat den Satan zu Fall gebracht, Stolz die ersten Menschen zu Fall gebracht und Stolz ist in uns drin. Und um das gilt, diese Gefahr zu kennen und gegen diese Gefahr anzukämpfen. Hier gäbe es viel zu sagen. Ich möchte zwei Warnungen zitieren, die uns dabei helfen sollen, den Stolz zu töten. Die erste Warnung ist, Gott verflucht die Menschen, die stolz sind. Gott sagt in Jeremia 17, die Verse 5 bis 8, 5 bis 6. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Und er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Das beschreibt einen stolzen Menschen, der auf sich selbst vertraut, auf sein Fleisch, auf seinen Arm, auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit, auf seine Begabung und nicht auf Gott. J.C. Mahaney definiert Stolz wunderbar und erklärt dabei, was Jeremia hier sagen will. Er sagt, Stolz ist, wenn sündige Menschen nach dem Status und der Stellung Gottes streben und sich weigern, ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen. Das ist Stolz. Zu sein wie Gott und zu weigern, dass ich abhängig bin von Gott. Wenn wir denken als Prediger, wir schaffen es aus eigener Kraft, wir brauchen Gottes Hilfe, nicht sein Wort zu predigen. Oh, Brüder, dann sind wir in der großen Gefahr. Eine zweite Warnung, die uns helfen soll, den Stolz zu töten. Gott streitet aktiv gegen Menschen, die stolz sind. Also erstens, Gott verflucht. Zweitens, Gott streitet aktiv gegen Menschen, die stolz sind. Petrus sagt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Je mehr der Mensch Gottes Autorität aus seinem Leben verbannt und ablehnt und sich selbst zu Gott erheben will, umso mehr wird Gott gegen diesen Menschen streiten. Das Wort widerstehen oder streiten, das hier gebraucht wird, beschreibt ein aktives Kämpfen. Überlegt euch das mal, ein aktives Kämpfen von Gott gegen solche Menschen. Weil Gott seine Ehre niemandem gibt, eifert er um seine Ehre, indem er gegen den Hochmütigen und Stolzen und Spötter aktiv ankämpft. Gott kämpfte aktiv gegen die stolzen Arbeiter beim Turmbau zu Babel. Gott kämpfte aktiv gegen den stolzen Pharao. Gott kämpfte aktiv gegen seine stolzen Feinde in Psalm 2. Deswegen warnt Gott uns auch und sagt, Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Sprüche 16, Vers 18. Also wir sehen, Brüder, Stolz ist so eine Gefahr, dass Gott den Stolzen verflucht und dass Gott gegen den Stolzen ankämpft. Wenn wir also merken sollten, dass Gedanken des Stolzes in uns hervorkommen, weil Leute uns loben oder weil wir gelingen hatten, dann achtet darauf, dass dieser Lob direkt zu Gott empor geht und geht nach Hause und fleht zu dem Herrn beständig und regelmäßig, Herr, halte mich demütig. Und ich kann euch garantieren, dass Gott solch ein Gebet erhört. Er wird dich demütigen. Er wird Situationen in dein Leben führen, die dich auf dein Angesicht treiben. Und er wird Situationen in deinem Leben führen, dass du vor Gott liegst und zu ihm sagst, Herr, ich bin es nicht wert. Was willst du mich überhaupt noch gebrauchen in deinem Reich? Ich bin ein Versager. Und Gott treibt dich ganz bewusst in solche Situationen, um dir zu zeigen, dass du nichts bist und nichts hast. Und es ist absolut unangenehm, aber es ist absolut notwendig. Weil Stolz hat hier nichts zu suchen. Das ist eine enorme Gefahr, gegen die wir ankämpfen müssen. Wir kennen müssen, gegen die wir ankämpfen müssen. Eine weitere Gefahr, eine dritte Gefahr, ist Unachtsamkeit. Unachtsamkeit. Wir sind bereits darauf eingegangen, in Lektion, weiß ich, 1 oder 2, dass wir auf uns selbst Acht geben müssen, und ein heiliges Leben führen müssen. Wenn wir jedoch beginnen, nachlässig zu werden, unachtsam zu werden und nicht mehr auf uns Acht zu geben, dann sind wir in großer Gefahr. Lass uns doch mal auf diese Worte hören, von Paulus an Timotheus. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Wenn du auf dich Acht gibst, dann wirst du auf dich selbst, dann wirst du dich selbst retten und die dich hören. Wenn du nicht auf dich Acht gibst, dann stehst du in der Gefahr zu fallen und andere mit dir zu reißen. Wenn du also beginnst zu denken, ach, es ist doch halb so wild, anderen Frauen nachzugucken. Es ist doch halb so wild, Serien zu schauen, in denen perverse Inhalte vorkommen. Es ist doch halb so wild, unangebrachte Witze zu erzählen. Es ist doch halb so wild, dummes Zeug zu reden. Dann beginnst du unachtsam zu werden. Und diese Unachtsamkeit wird dir das Genick brechen. Wenn wir merken sollten, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die eine Gefahr bergen, dann sollten wir schleunigst diese Dinge bekennen, vor Gott und vor Menschen. Wenn es Dinge in meinem Leben nicht Leben gibt, dann gehe ich in der Regel zu Daniel und bekenne sie, dass er dafür betet. Oder zu meiner Frau. Ich schreibe sie in mein Gebetsbuch mit Bibelstellen, dass ich sie beständig vor meinen Augen habe, weil hier bin ich schwach. Hier bin ich schwach. Hier muss ich achtsam sein. Wir müssen achtsam sein. Unachtsamkeit ist eine enorme Gefahr für den Dienst. Und deswegen empfehle ich euch etwas, was ich selbst nicht so häufig tue, was ich öfters tun sollte. Und zwar 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7 zu lesen und sich immer wieder selbst prüfen. Trifft das auch auf mich zu? Trifft das auch auf mich zu? Trifft das auch auf mich zu? Also sei achtsam. Das ist eine enorme Gefahr, wenn wir unachtsam werden, wenn wir einfach lässig werden, wenn wir faul werden, so wie es David tat. Ja, irgendwann mal, als die meisten Feinde besiegt waren und der alt war auf seinem Palast, so unachtsam geworden und er ist Fall und Erzähler. Brüder, wenn wir merken sollten, dass wir irgendwie mit dem anderen Geschlecht, mit einer Person vielleicht uns hingezogen fühlen zu ihr oder gemerkt haben, wir haben mit ihr irgendwie geredet, wie ich nicht mit ihr reden sollte, oder ich habe sie umarmt in einer Weise, wie ich eigentlich sie nicht umarmen sollte. Wenn wir in gewisse Richtungen tendieren, seid achtsam, bekennt es, kehrt um. Sonst kommen wir zu Fall. Schaden nicht nur uns, sondern auch anderen da nicht. Eine vierte Gefahr ist die Menschenfurcht. Eine vierte Gefahr ist die Menschenfurcht. Ich denke, das ist eine Gefahr, die den Prediger schwächen wird, wenn er Menschenfurcht hat. Hierbei sind wiederum die Worte aus Sprüche 29, Vers 25 zu beachten. Das heißt, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird in Sicherheit gesetzt. Menschenfurcht ist ein großer Fallstrick. Wieso? Naja, wenn wir Menschen fürchten, wenn wir die Leute aus unserer Gemeinde fürchten, dann neigen wir dazu, Dinge nicht zu sagen, die wir nicht sagen sollten. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir sie sagen, dann treten wir ihnen auf die Füße. Und vielleicht sind es Personen, die gar nicht so wenig spenden. Und sie erlauben sich gewisse Dinge in der Gemeinde. Aber weil ich mich fürchte davor, dass sie aufhören zu spenden, spreche ich das nicht an in meiner Predigt. Weil sonst denken sie ja, oh, der hat auf mich abgesehen. Und ich auf zu spenden. Einfach nur ein Beispiel. Oder wir wissen ganz genau, gewisse Themen sind nicht mehr so populär. Ja, Homosexualität oder sonstige Dinge. Und wir haben Angst, weil wir denken, was werden die Personen aus der Gemeinde denken? Und wir sprechen diese Themen nicht mehr an, obwohl sie in Gottes Wort stehen und obwohl es in den Augen Gottes ein Gräuel ist, Homosexualität zu betreiben. Aber aus Menschenfurcht sprechen wir diese Themen nicht an. Wir werden keine effektiven Prediger des Evangeliums sein. Wir werden keine treuen Evangelium sein. Menschenfurcht wird ein Fallstrick sein. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird in Sicherheit gesetzt werden. Vertraue lieber auf den Herrn und predige klar und auch wenn die Hälfte der Gemeinde gehen wird, Gott wird dich versorgen. Aber wenn wir Menschenfurcht haben, wenn wir versuchen zu predigen, dass es in den Ohren der Leute kitzelt, dann werden wir kein Gelingen haben. Dann werden wir vielleicht gefüllte Reihen haben, dann werden wir vielleicht eine Mega-Church werden, aber laue Christen und wir werden untreu sein und Gott wird keine Ehre bekommen. Lieber habe ich 5 Leute, zu denen ich predige, in Klarheit, als 500, die ich irgendwie in den Ohren zülle. Paulus geht genau darauf ein. Er sagt in Galater 1, Vers 10, denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich doch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Du bist kein Knecht Christi, wenn du Menschenfurcht hast. Wenn du versuchst, den Menschen zu gefallen. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen Gott gefallen. Gott zu gefallen bedeutet, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen, und zwar unverfälscht und klar. Bedeutet nicht, wie wir gleich noch sehen werden, lieblos die Wahrheiten auf die Köpfe zu schlagen. Ich habe keine Menschenfurcht, ich predige lieblos und kalt, und ja, dann kann es auch sein, dass die Hälfte der Gemeinde dich verlässt, oder? Ja, sogar 70% der Gemeinde dich verlässt. Denn darum geht es nicht. Ohne Menschenfurcht zu predigen bedeutet, die Wahrheit zu predigen, egal was es dich kostet. Das sind also vier Gefahren. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber ich denke, das sind so die wesentlichsten Gefahren, die wir kennen und meiden müssen und auch wirklich ankämpfen müssen. Kämpf aktiv gegen die Sünde der Faulheit an, die Schwester. Jeder von uns neigt dazu, zu faul zu sein, ich auch. Und man denkt oft, ich könnte mehr machen, ja. Kämpft aber trotzdem gegen die Sünde der Faulheit an. Kämpft gegen die Sünde des Stolzes an. Kämpft dagegen an, unachtsam. Nicht unachtsam zu sein. Und kämpft aktiv gegen die Menschenfurcht an. Nachdem wir die Gefahren gesehen haben, die wir kennen und meiden müssen, wollen wir als letztes auf die Haltung eingehen, die wir beim Predigen einnehmen müssen, okay? Also, was gibt es zu beachten? Wovor sollten wir uns hüten? Aber jetzt, die Haltung des Predigers. Was sollen wir uns kultivieren? Welche Haltung sollten wir haben als Prediger generell und auch während des Predigens? Um diese Frage zu beantworten, will ich zum einen auf die innere Haltung eingehen. Und dann als zweites auf die äußere Haltung des Predigers, also die innere Haltung und die äußere Haltung des Predigers. Erstens die innere Haltung. Hierbei möchte ich auf zwei innere Haltungen eingehen, und zwar die Haltung der Demut und die Haltung der Liebe. Das sind Gegensätze, die wir schon bei den Warnungen gehört haben oder Gefahren, aber jetzt möchte ich nochmal auf diese Dinge eingehen. Erstens, der Prediger muss eine Haltung der Demut haben. Wir haben gelernt, dass Stolz eine extreme Gefahr für den Prediger ist, die er meiden muss, die er töten muss. Und wo wir gegen diese Gefahr ankämpfen müssen, gegen die Gefahr des Stolzes, sollten wir die Tugend der Demut in uns fördern. Oder auch anders ausgedrückt, wenn wir die Tugend der Demut in uns fördern, töten wir damit automatisch die Gefahr des Stolzes in unserem Herzen. Und die Grundbedeutung von dem Wort Demut ist niedrig, gering, unbedeutend oder schwach. Demütig zu sein bedeutet demnach, sich selbst als niedrig, gering, unbedeutend und schwach anzusehen. Das macht jetzt niemand von uns gerne, oder? Sich selbst einzugestehen, ich bin schwach, ich kann eigentlich nichts, ich bin eigentlich unbedeutend, ich habe eigentlich nichts zu bedeuten, ich habe nichts zu sagen. Das ist Demut. Das ist eine demütige Haltung. Und genau diese Haltung, diese Einstellung sollte unseren Dienst prägen und begleiten, anzuerkennen, dass wir nichts sind und nichts haben, getrennt von Gott. Und Geschwister, das müssen wir kultivieren. Wieso? Als Prediger oder Pastoren bist du automatisch in eine Position gekommen, wo du etwas zu sagen hast. Du bist automatisch in eine Position gekommen, wo Menschen deinen Rat erbeten. Du bist automatisch in eine Position gekommen, wo Menschen auf dich aufschauen. Und es ist nichts Verkehrtes. Aber gleichzeitig, obwohl wir in so eine Position gekommen sind, müssen wir beständig denken und nicht nur denken, sondern das wirklich uns zu Herzen nehmen. Ich kann gar nichts. Ich bin gar nichts. Ich bin niemand. Getrennt von der Gnade Gottes. Das ist, was Paulus von sich selbst dachte. Und er war Apostel. Er war Apostel der Heiden. Und er sagte, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. 1. Korinther 15, Vers 10. Ja, wir sollen viel arbeiten. Wir sollen uns hingeben. Wir sollen darum arbeiten, den ersten Kampfpreis zu gewinnen. Wir sollen uns wirklich ganz hingeben. Aber nicht aus stolzen Motiven, sondern wir sollen ständig denken, ich bin, was ich bin, und ich habe, was ich habe, nur durch die Gnade Gottes. Ich bin gerettet durch die Gnade Gottes. Ich habe Gaben empfangen durch die Gnade Gottes. Ich habe einen Dienst empfangen durch die Gnade Gottes. Und wenn Gott eine Gnade schenkt, habe ich auch Frucht in meinem Dienst. Aber all das ist nicht aufgrund von mir oder meinem Wert, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Als die Christen in Korinth mehr aus Paulus und Petrus und Apollos gemacht haben, als es sich gebührt, korrigiert Paulus die Korinther in ihrem Denken und sagt zu ihnen, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, dann seid ihr nicht menschlich. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. 1. Korinther 3, 4 bis 7. Habt ihr die Worte gehört? Paulus sagt, wer ist Apollos, wer ist Paulus? Diener und Sklaven. Er sagt nicht, wer ist Paulus, wer ist Apollos? Apostel. Er muss sich woanders verteidigen, ja? Das tut er auch. Aber hier sagt er, Sklaven. Wir sind Sklaven. Wieso? Wir haben einfach nur gesät. Bauer, der muss unter der Hitze säen. Der muss im Regen ernten. Es ist schwierig für einen Bauer. Und was sagt ihr hier noch? Weder der pflanzt etwas, noch der begießt. Weder Apollos noch Paulus. Wir sind nichts, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das ist die Haltung, die wir haben müssen. Dass wir am Ende des Tages nach getaner Arbeit zu Bett gehen und sagen, ich bin ein unwürdiger Knecht. Ich habe nur getan, was ich zu tun schuldig war. Weiß nicht, Lukas 14, 15, 60, weiß ich nicht. Aber das ist unsere Haltung. Ich habe einfach nur getan, was ich zu tun schuldig war. Ich bin ein unnützer Knecht. Bevor Paulus in Römer 12 auf die einzelnen Gnadengaben eingeht, die Christus seiner Gemeinde gegeben hat, ermahnt er die Christen in Rom zunächst, nicht hochmütig zu sein. Er ermahnt diejenigen, die besonders begabt sind, nicht höher über sich zu denken, indem er sagt, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jeden, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Römer 12, Vers 3. Das ist, wie wir über uns denken müssen. Nicht höher über uns zu denken, als es sich gebührt, sondern zu denken, dass der Glaube und die Gaben, die ich empfangen habe, die habe ich von Gott bekommen. Wer bin ich zu sagen, ich weiß mehr und ich kann mehr als die anderen, wenn Gott es ist, der in seinem weisen Ratschluss durch seinen Heiligen Geist jedem einzelnen Gaben gegeben hat. Ich überhebe mich über Gott. Deswegen müssen wir diese demütige Haltung einnehmen. Das ist die erste und wichtigste innere Haltung, die wir haben müssen als Prediger, die Haltung der Demut. Eine zweite Haltung, die wir einnehmen müssen, eine zweite innere Haltung, der Prediger muss eine Haltung der Liebe haben. Eine Haltung der Liebe. Ich glaube, dass dies ebenso wichtig ist wie die Demut. Ich muss bekennen, dass mir diese Haltung, die Haltung der Liebe zu den Geschwistern, zu Beginn meines Dienstes enorm gefehlt hat. Ich erinnere mich, wie ich war geprägt von Paul Washer und er predigt oft sehr direkt, manchmal sehr hart. Aber ich weiß im Nachhinein, dass hinter all dem Liebe steckt. Damals habe ich es gesehen und dachte mir, das braucht meine Gemeinde, in der ich predige. Sie brauchen eine harte Hand, sie müssen ermahnt werden. Ich sehe so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und so war meine Haltung auf der Kanzel. Ich habe die Wahrheit gepredigt, so gut ich es konnte, aber nicht in Liebe, sondern mit einem Hammer. Ich habe die Wahrheit nicht in die Herzen der Leute hineingelegt, sondern ich habe die Wahrheiten mit dem Hammer auf ihren Kopf geschlagen. Es war voll lieblos, total lieblos. Und ich erinnere mich, dass ein älterer weiser Bruder eines Tages auf mich zukam und mir in Bezug auf meine Verkündigung einen einfachen und simplen Satz gesagt hat, indem er meine Augen auf Christus gerichtet hat. Und dieser Satz hat mein Denken und meine Haltung verändert beim Predigen. Und zwar sagte er einfach zu mir, Richard, Christus ist gekommen, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Satz hat bei mir alles verändert. Christus kam mit der Wahrheit und er hat die Wahrheit verkündigt, aber in Gnade. In Gnade. Und wenn wir dort stehen, gnadenlos, unbarmherzig und die Wahrheit predigen, dann werden wir niemanden erreichen. Aber wenn wir dort stehen und die Wahrheit predigen, die Wahrheit tut manchmal weh, aber wir predigen sie in einer Haltung der Liebe, werden es die Leute spüren und merken, dass sich was verändert hat. Es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie lange es dann war, nachdem ich dann ermahnt wurde in dieser Weise, dass ein Bruder, und er wusste nichts von dieser Ermahnung, Monate später zu mir kam und gesagt hat, sicherlich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich merke, dass sich was verändert hat bei dir beim Predigen. Und das war für mich unfassbar, auch bestätigend zu merken, wir müssen in Liebe predigen, wir müssen eine Haltung der Liebe haben. Paulus sagt, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weisheit habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Haben zur Speise und der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Wir kennen alle diese Stelle, wo Paulus sagt hier im Großen und Ganzen, wenn ich in einer Sprache, die zu euch reden könnte, die aus dem Himmel kommt, die euch verzücken würde, wenn ich in einer Weise zu euch reden würde, euch die tiefsten Erkenntnisse Gottes zu verkündigen, und wenn ich sogar bereit bin, mein Leben euch hinzugeben, so wie Christus sein Leben für uns hingegeben hat, ich aber all das nicht tue in Liebe, so bringt es gar nichts. Das müssen wir so wieder einbringen. Wir brauchen eine Haltung der Liebe. Sonst bringt dein Predigen, mein Predigen hat nichts gebracht und mein Predigen bringt auch heute nichts, wenn ich diese Liebe nicht zu den einzelnen Geschwistern habe. Manchmal fällt es schwer. Die einen kann man, oder es fällt leichter, die einen zu lieben als andere. Andere, die halt vielleicht mehr skeptisch sind, mehr kritisieren als die anderen, die immer loben. Natürlich liebe ich den mehr, der mehr kritisiert, das ist doch logisch. Es fällt mir schwerer, solche Leute zu lieben. Aber als Prediger musst du jeden Einzelnen in der Gemeinde lieben. Du musst darum kämpfen und ringen. Wenn du merkst, dass eine Wurzel der Bitterkeit gegenüber einer Person da, dann geh ins Gebet und kämpfe darum, dass diese Bitterkeit weggeht und dass Liebe da ist zu den Leuten. Sie werden es merken. Sie werden es merken. Um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich Richard Baxter zitieren, der zu diesem Punkt sagt, sehen eure Zuhörer, dass ihr sie aufrichtig lieb habt, dann hören sie auf alles und lassen sich alles von euch sagen. Nehmen wir dann nicht selber alles gut von einem an, von dem wir wissen, dass er uns herzlich lieb hat? Wir tragen leichter einen Schlag, der uns aus Liebe gegeben wird, als ein Wort, das in Hass oder Ärger gegen uns ausgesprochen wird. Die meisten beurteilen den Rat, den ihnen jemand urteilt, nach der Gesinnung, die er ihnen gegenüber hegt. Wenigstens insoweit sie ihm Gehör geben sollen. Ach, lasst doch daher immer eine zärtliche Liebe zu eurer Herde in euren Herzen wohnen und offenbart sie in euren Reden und in eurem Wandeln. Zeigt ihnen, dass ihr euch für sie aufopfert, dass ihr alles für sie und nichts für euch tut. Ganz praktisch kann es aussehen, unseren Geschwistern die Liebe zu zeigen, indem wir ihnen helfen, indem wir sie vielleicht teilweise zu Hause besuchen, indem wir den Rollator von einer älteren Schwester hochtragen oder runtertragen, indem wir mal ein schreiendes Kind abnehmen. Gut, als Männer ist es vielleicht schwieriger. Aber versteht, dass wir praktisch zeigen unseren Leuten, dass wir sie lieb haben. Ja, das sind die zwei inneren Haltungen, die wir kultivieren müssen. Eine Haltung der Demut, eine Haltung der Liebe. Wir müssen darum kämpfen, dass sie zunehmen in uns. Und nun wollen wir als zweites auf die äußere Haltung des Predigers eingehen. Und hier möchte ich auf drei Haltungen eingehen. Drei äußere Haltungen. Und dann schließen wir diese Lektion ab. Die erste Haltung, der Prediger muss in Einfachheit predigen. Wir müssen darauf achten, unsere Predigt nicht durch ein hohes Intellekt oder einen hohen Sprachgebrauch über die Köpfe unserer Zuhörer hinwegzuschießen. Wir müssen darauf achten, so einfach, so klar, so simpel wie nur möglich zu sprechen, damit unsere Predigt in die Köpfe und dann in die Herzen unserer Zuhörer gelangt. Obwohl Paulus sprachenbegabt war, wie wir aus seinen Büchern, aus seinen Briefen herauslesen können, bemühte er sich in seiner Predigt stets einfach, simpel zu sein. Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 1, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes der Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen, also mit wunderbarer Rhetorik, sondern er sagt in Vers 4, meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also nicht mit wunderbarer Rhetorik, sondern vereinfacht und in der Kraft des Geistes. So sollten wir uns bemühen. Wir müssen uns bemühen, die Wahrheit von Gottes Wort, die Wahrheit des Evangeliums, so simpel, so einfach, wie es nur geht, zu predigen, dass selbst die Kleinsten unter uns verstehen, was gesagt worden ist. Das sollte unser Bemühen sein. Du meidest daher, Fremdwörter in deiner Predigt zu verwenden. Und wenn du Fremdwörter verwendest, theologische Fachbegriffe vielleicht manchmal, was ich auch tue, dann erkläre sie. Dann erkläre sie auch. Vermeide es, in einer intellektuellen und hochgesprochenen Sprache zu sprechen. Wir sollten uns dem Volk beugen. Wir sollten, wie es Paulus den Juden an Juden geworden ist, sollten uns unserem Volk anpassen, unsere der Kultur anpassen, der Sprache anpassen. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt mit einem Slang predigen sollen und irgendwelche coolen Wörter in unsere Sprache, in unsere Predigt einbauen. Auch das ist unangebracht. Aber in einer Weise, dass wir verständlich sind. Zweitens, der Prediger muss mit Eifer predigen. Der Prediger muss mit Eifer predigen. Ja, ich mag das gar nicht, wenn dann plötzlich auf der Kanzel irgendwelche Slangs und Wörter, dass ich rausfallen, einfach nur um cool zu sein und dann denke ich mir, hey, das muss nicht sein. Der Prediger muss mit Eifer predigen. Über den Predigtdienst von Martin Lloyd-Jones, dessen Buch ihr lesen auch müsst, wird oft gesagt, dass es Logic on Fire war, also übersetzt Logik in Flammen. So war die Art seines Predigens. Und was damit ausgedrückt werden soll, ist, dass Lloyd-Jones seine Predigt zwar exegetisch tiefgründig, also logisch war, aber mit einer Leidenschaft und einem Feuer entflammt in die Herzen gedrungen ist. Und das ist einmalig. Das ist einzigartig, aber das müssen wir kultivieren. Dass wir mit Eifer predigen. Wir müssen nicht nur exegetisch korrekt predigen, sondern auch in einer Weise, dass diese Logik in unseren Herzen Feuer fängt. Jeremia war ein leidenschaftlicher Prediger, der, nachdem er müde war, das Volk zu ermahnen und er aufhören wollte zu predigen, dann Folgendes sagte. Ich liebe diese Worte von Jeremia. Und ich spreche, ich will nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. So ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meine Gebeine und ich werde müde, es auszuhalten, vermag es nicht. Jeremia 20, Vers 9. Also Jeremia war müde, er wollte nicht mehr predigen, aber er sagte, als ich dann das zu mir sagte, war es in meinen Gebeinen wie Feuer und ich konnte es nicht aushalten, ich musste predigen. Und ich glaube, Jeremia war ein feuriger Prediger. Scourge sagt an dieser Stelle, wenn ein Mann wirklich von Gott in den Dienst gerufen wird, kann er nicht mehr anders, er muss predigen, wie Feuer in seinen Knochen, so wird dieser Drang sein, bis er durchbricht. Freunde mögen ihm abraten, Gegner ihn kritisieren oder verächtlich über ihn spötten. Dieser Mann ist unbezwingbar. Wenn er den Ruf des Himmels hat, dann muss er predigen. Die ganze Erde könnte ihn aufgeben. Er würde den kahlen Gipfeln der Berge predigen. Er könnte nicht still sein. Und ich weiß, Prediger sind unterschiedlich von ihrem Wesen. Der eine ist eifriger, der andere ist zurückhaltender. Das müssen wir auch berücksichtigen, aber nichtsdestotrotz muss ein gewisser Eifer da sein, den Leuten diese Wahrheit ins Herz zu brennen. Und eine dritte und letzte äußere Haltung. Der Prediger muss mit Ernsthaftigkeit predigen. Etwas, was man auf modernen Kanzeln immer mehr beobachtet, zumindest spiegelt es YouTube wieder, ist eine gewisse Lässigkeit auf der Kanzel. Dies zeigt sich durch unterschiedliche Dinge. Zum einen an der Kleidung des Predigers. Viele Prediger kommen mit einem Hoodie oder T-Shirt oder einem Sportanzug auf die Kanzel. Zum anderen sieht man es darin, dass es heute kaum noch richtige Kanzeln gibt, entweder einfach nur so ein runder Stehtisch oder gar keine Kanzeln mehr. Das ist heute cool, etwas frei dazustehen. Und zudem kommt dann noch, dass man oft mit seinem Handy dasteht und seine Predigt auf seinem Handy hat. Das ist auch noch cool. Aber das spiegelt eine gewisse Lässigkeit und Leichtigkeit wider gegenüber diesem hohen Amt des Predigers. Nun, ich sage nicht, dass man beim Predigen eine Krawatte tragen muss, auch wenn ich es tue. Darum geht es gar nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass dein ganzes Auftreten und deine Haltung während dem Predigen und generell in Bezug auf das Predigen eine gewisse Ehrfurcht ausstrahlen muss. Die Leute werden Gottes Wort nicht ernst nehmen, wenn du durch dein Verhalten, dein Auftreten das Wort Gottes nicht ernst nimmst. Aber wenn du durch dein Verhalten, durch dein Auftreten, durch deine Kleidung zeigst, das, was ich dir tue, ist ernst, dann werden es auch deine Leute ernst nehmen. Wir sollten von dem Wort Gottes zittern, wie es Jesaja sagt, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zu schlagen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort, Jesaja 66, Vers 2. Wir sollten vor Gottes Wort zittern und dieses Zittern, diese Ehrfurcht sollte sich in allem zeigen, in unserem Auftreten, in unserem Predigen, in unserem Reden, in unserer Kleidung. Und dadurch wird auch dem Volk Gottes eine gewisse Ehrfurcht gegenüber dem Wort Gottes vermittelt. Und das waren die Haltungen, die inneren und die äußeren Haltungen, die wir beim Predigen einnehmen müssen. Und jedes Mal, wenn ich vorbereite, denke ich mir, es gäbe noch 20 Seiten mehr zu schreiben oder dieser Punkt und dieser Punkt wäre noch wichtig, dir was zu sagen, aber die Zeit reicht nicht aus. Aber ich hoffe und denke, dass es doch die wesentlichsten Punkte sind, die uns helfen, hier einen ausgeglichenen Blick auf dieses Amt zu haben. Das waren die Aspekte, Formen der Predigt. Amen.